Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, im Internet heiße ich auch Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode Nummer 87. Jetzt höre ich auf mit der verstellten Stimme und erzähle euch, was ich für Segmente habe, nämlich das Übliche, Stricken, Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und ein Teechen, genau. Ja, ich habe die letzten Shownotes immer noch nicht komplett fertig geschrieben, na, die vorletzten eher. Und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr tun. Also ich habe da so 3/4 davon gemacht und das muss jetzt leider reichen. Ja, ich bin heute an einem stürmischen, nicht mehr ganz so warmen Tag zu Hause und stricke und wie es halt oft so ist. In der Woche viel gearbeitet, das Wetter war bestens, es war schön warm, es war der reinste Sommereinbruch Anfang März und sobald dann ein paar freie Tage auf einen zukommen, wird das Wetter rapide kalt und stürmisch, aber es ist nicht so schlecht, also wir haben sonnige Abschnitte, es geht also ja morgen nochmal arbeiten und dann habe ich ein paar Tage lohnarbeitsfrei, wo ich dann aber auch andere Sachen zu tun habe. Also es bleibt eigentlich spannend und das ist auch der Grund, warum ich schon wieder 2 Wochen zwischen der letzten Episode und dieser Episode habe. Wo habe ich jetzt meinen? Ach, da liegt es ja, mein Shownotes-Buch liegt direkt vor meiner Nase und ich habe nicht richtig hingeguckt. Okay, ich fange jetzt mal an mit ein bisschen Housekeeping. Ganz zu Anfang wie immer meine Bedankungen. Ich habe mich wieder total gefreut über das Feedback zur letzten Folge und ich bin auch ein paar Mal geflattert worden, aber das kommt dann am Monatsende, dann erzähle ich, wer mich alles geflattert hat im März. Ja, aber trotzdem Dankeschön euch allen. Dann aus der Podcasting-Welt habe ich jetzt ein paar Sachen wahrscheinlich auch verpasst, weil mein Leben ein bisschen gerade auch andere Aufmerksamkeiten erfordert. Aber so viel kann ich schon mal sagen, dass die Joy mit ihrem Queeren Rand und Strick Podcast sich zu unserer Ravelry Gruppe Podcasting auf Deutsch begeben hat und sie hat da jetzt auch ein Thread, wo sie ihre Updates ankündigt, was ich sehr cool finde. Und dann wollte ich nochmal, aber das kennt ihr jetzt alle schon, das hat Elke ja auch angekündigt, dass sie den Veganele-Podcast macht. Das ist so ein kleiner Podcast zum Thema vegane Ernährung und ich bin noch nicht so richtig durch, aber ich habe schon einige Folgen gehört und obwohl ich selbst nicht vegan bin, interessiert mich Ernährung als Thema und ich finde den interessant und finde ich gut. Ja, und dann habe ich es gibt noch einen neuen Podcast und zwar ist der von Agnes, sie wohnt in den USA und ich weiß jetzt nicht, habe mir nicht gemerkt, in welchem Staat genau. Und sie macht den Podcast Stricktanz auf Deutsch und hat halt lauter super, ich habe mir den schon angehört, er hat eine tolle Tonqualität, sie hat eine super angenehme Stimme und wirkt total sympathisch. Freue mich schon auf neue Folgen. Und was mich halt auch immer super freut, ist, wenn jetzt eine so sowohl zum Beispiel, also 2 Länder kennt und dann von den 2 Ländern ich auch ein Land kenne und dann so ein bisschen so die Unterschiede erzählt oder wie das so läuft, wenn man sich woanders eingewöhnt. So ähnlich wie zum Beispiel Gigi manchmal bei den Knitmore Girls erzählt, wie das in Deutschland läuft, dann fühle ich mich ganz oft so, dass ich denke, ja genau, super, das finde ich auch immer so. Und Agnes erzählt dann halt ganz lustige, also erzählt dann halt Anekdoten aus der Sicht einer in Deutschland aufgewachsen auf die USA. Ja. Okay, dann kommen wir mal zum Stricken. Und ich bin jetzt gerade mit allem fast fertig geworden und habe neue Sachen angefangen. Und zwar hatte ich nur noch ein Projekt auf den Nadeln nach den Revelanic Games. Und das sind die Christie Socken von dem Cookie A Buch Sock Innovation. Und ich hatte ja unserer lieben Spinnengruppenchefin zum vierjährigen Spinnengruppenbestehen ein paar Socken gestrickt, was ihr zu klein war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich wohl nacharbeiten. Und dann habe ich Socken gestrickt aus dem Cookie A Buch. Die anderen waren auch aus dem Cookie A Buch gewesen. Und weil das hauptsächlich Sofasocken werden und weil unsere liebe Chefin auch ihre handgestrickten Socken von Hand wäscht, habe ich dann ein ganz edles Merino High Twist handgefärbtes Garn von Dibadu verwendet, was ich für mich selber als Socken gar nicht benutzt hätte, weil ich einfach hätte ich Angst gehabt, dass die dann bei meinen Füßen und ich trage die dann auch in derben Schuhen und so, dass dann das Muster verfilzt und oder was weiß ich. Auf jeden Fall hatte ich da eine super Abnehmerin für so ein edles Garn und ein aufwendiges Muster. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob die Katze raus will. Wo ist sie denn? Na, alles gut, die Katze fühlt sich wohl. Ja, dieses Muster, ja, das war wirklich anspruchsvoll, beziehungsweise es besteht eigentlich aus so Traveling Stitches, das ist so eine bestimmte Art der Verzopfung auf einem links gestrickten Hintergrund und diese Traveling Stitches unterscheiden sich von Zöpfen in der Hinsicht, als dass es rechts verschränkte Maschen sind und oft sehr, also nur ein oder zwei Maschen, die nicht mit sich selbst verzopft werden, sondern die, wo dann praktisch so Striche aus rechts verschränkten Maschen über den Hintergrund aus linken Maschen wandern. Und deswegen sagen die Leute in Englisch dazu Traveling Stitches. Also wenn mal zwei rechts miteinander überkreuzt werden, dann eigentlich oft nur, weil zwei Striche sich kreuzen und nicht, um so einen Zöpfcheneffekt zu bekommen. Eigentlich gibt es diese Traveling Stitches sehr traditionell in so bayerischen Trachtensockenmustern. Deswegen müsste es eigentlich auch einen deutschen Begriff dafür geben, aber ich kenne den halt einfach nicht. Ja, ich hatte die jetzt eine Weile auf den Nadeln und es hat aber dann am Schluss wahnsinnig Spaß gemacht, die zu Ende zu machen. Ich hatte ein bisschen eine Überraschung mit diesem High Twist, mit diesem, ja, Twisted Merino Garn. Das sollte ungefähr 100 Gramm sein, wie diese Knäuelstränge immer so sind. Und als ich dann bei der Ferse von dem ersten Socken war, da wog das restliche, das Knäuel nur noch 52 Gramm. Ja, da habe ich schon die Panik gekriegt und dachte so, hey, das ist jetzt echt übertrieben, dass man kein ganzes Paar Socken aus dem Garn rausbekommt. Und ich lasse mir es ja noch gefallen, wenn man zum Beispiel nur die Spitzen und Fersen in einem anderen Garn strickt und das reicht dann halt für den Rest wenigstens. Aber das schien ja auch nicht der Fall zu sein. Und dann habe ich halt in meinem Stash nach einem Garn gesucht, was das ersetzen kann. Dann habe ich jetzt eigentlich, muss ich die linke Reihe stricken, ja. Und ich habe dann eins gefunden, nämlich das auch von Dibadu. Das war ein Kammzug, der war so lila, schwarz, grün, blau gefärbt. Und den hatte ich zu den Revelenics gesponnen und war gerade fertig damit. Also ich habe ihn quasi noch gar nicht richtig fotografiert und dann habe ich ihn schon wieder zum Knäuel gewickelt und verstrickt. oder zumindest einen Teil davon verstrickt, weil von dem brauchte ich dann nicht die ganzen 100 Gramm, um praktisch die Socken fertig zu kriegen. Das hat farblich und von der Garnstärke und von der Machart her ganz gut harmoniert. Also da bin ich ja ganz zufrieden damit. Und dann gibt's dicke, kuschelige, schöne Socken aus. Ich habe jetzt die kompletten Socken gar nicht gewogen, bevor ich sie verschenkt habe. Das wäre mal interessant gewesen, aber ich schätze schon, dass die dann so 120 Gramm wiegen, 120, 130 vielleicht. Ich habe aber auch rausgefunden, dass dieses Garn, wo ich 50 Gramm übrig gehabt habe für den zweiten Socken, das reichte dann weit bis über die Ferse. Das hätte dann fast für die Spitze, für die Ferse und den ganzen Fuß des zweiten gereicht, so dass ich eigentlich nur daraus schlussfolgern kann, dass das keine 100 Gramm waren in diesem Strang. Es heißt ja halt auch immer, es sind ungefähr 100 Gramm. Und manchmal weichen einfach diese Knäuel von dieser Angabe ab. Also ich hatte mal so einen Sockblank, einen gefärbten Sockblank von Schoppelwolle. Der war nur 85 Gramm. Also das war auch der Extremfall. Also es war so zwischen 90 und 100 war, ist es eigentlich meistens. Ich glaube, dass es über 100 geht, ist nie der Fall. Also es ist eher ein bisschen leichter. Was ich nicht so toll finde, weil ich denke, wenn man sagt ungefähr 100 Gramm, dann sollte eigentlich die Menge eher über als unterschritten werden. So ähnlich wie wenn du zum Marktstand gehst und kaufst dann irgendwie ein Kilo Kartoffeln. Dann legen die Händler in einfach auch vielleicht eine Kartoffel mehr drauf, wenn du bei 950 oder 970 Gramm bist, dann ist es halt leicht über ein Kilo. Aber so, dass diejenigen, die die Kartoffeln kaufen, halt sehen, na Katze, willst du zu mir hoch? Ach je, kommst du hoch zu mir, du bist aber süß. Na, meinen Tee will ich aber alleine trinken, ne? Ja, jetzt ist gerade die Katze an mir vorbeigelaufen. Jetzt hat die Katze mich rausgebracht. Genau, die Knäuel sind halt einfach nicht immer so schwer und ich finde, man sollte als Garnhersteller schon das eher überschreiten. Und ich möchte jetzt aber die HandfärberInnen nicht diskreditieren, weil die spinnen ja die Wolle nicht, sondern die kaufen ja praktisch hergestellte Stränge und färben die nur, so dass ich da eher an die HerstellerInnen, also an die Firmen appellieren würde, dass die einfach ihre Knäuel auf die richtige Größe machen. Das muss ja ein bisschen möglicher sein. Also klar, vielleicht ist es dann so. Aber das Industriegarn, kann man das nicht irgendwie so machen, dass es auch 100 Gramm sind? Wäre irgendwie toll. Naja, also ich bin auf jeden Fall hingekommen. Die Socken sind schön geworden. Die Empfängerin hat sich gefreut. Und es ist alles toll. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwie. Was hat denn jetzt hier geklingelt? Ha, ha, ha. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt des Strickens, nämlich ich habe was angeschlagen, nachdem ich die Christie-Socken zu Ende gestrickt hatte. Oh, ich habe noch ein Thema, das wird eine lange Folge, Leute. Es wird eine lange Folge. Und zwar bei den Christie-Socken. Die haben ja so einen ganz langen Chart von, was weiß ich, 38 Reihen und der geht über 36 oder 38 Maschen und das ist also ein Riesenchart. Und ich wollte halt nicht immer das Buch mitschleppen und dann habe ich nach einem Programm gesucht, womit ich PDF-Dateien anstreichen kann. Also wo ich dann auf einem PDF den Chart habe und das dann auf dem iPad zum Beispiel auf dem Touchscreen abhaken kann oder durchstreichen kann, welche Reihe ich gerade gestrickt habe und wo ich das dann nachher wieder rückgängig machen kann und dann wieder von vorne durchstreichen. Und da probiere ich gerade aus so ein Programm, das heißt Dock Us Light. Und das ist ein Konkurrenzprodukt zu diesem Goodreader, den sehr viele amerikanische, ja, US-amerikanische PodcasterInnen benutzen. Und der Goodreader ist halt auch so ein PDF-Viewer, wo man Notizen reinmachen kann oder auch abstreichen kann. Der Goodreader kostet 5 Euro, Dock Us kostet 6 Euro und in der Lite-Version ist es kostenfrei. Man kann damit in der Lite-Version auch anstreichen und man kann mit Dock Us auch PDFs erstellen, was halt super ist. Ich finde aber die Benutzerführung bei Dock Us Lite nicht so intuitiv und ich habe es geschafft, mit diesem Christie-Chart Folgendes zu produzieren. Ich habe den mit meinem iPad vom Buch abfotografiert, das umgewandelt in ein PDF und dann darin angestrichen, das dann wieder weggemacht und wieder angestrichen, das klappte. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und dann ließ ich schaffe es nicht mehr, das in ein PDF umzuwandeln, was ich anstreichen kann. Also diesen Chart, den ich dann aus meinen Fotos. Katze, Kiwi, jetzt hör doch mal auf. Och, Kiwi, sei mal gemütlich. Ja, wenn ich das jetzt aus meinen Fotos importiere in das DocUS-Format und ich streiche das an und wenn ich dann mit dem Radierer das Angestrichene wegradieren will, wird das Bild halt leider mit wegradiert.
Komm, darf's rausgehen, Kätzchen. So, jetzt ist Schluss.
So, die Katze hat, the cat has left the room. ja, und klar könnte ich jetzt jedes Mal das Bild wieder neu importieren und das dann durchstreichen und dann wieder ein neues Ding machen, aber ich weiß halt nicht, wie ich es beim ersten Mal hingekriegt habe, dass es das Bild als anstreichbares statisches Objekt ansieht und ich das Angestrichene wieder ausradieren kann, ohne dass es das Bild auch mit wegradiert. Und weil ich das nicht rauskriege, wie ich das denn hingekriegt habe, auch dieses Speichermenü ist unintuitiv. Also da würde ich das DocUS nicht unbedingt empfehlen. Und ich hätte halt gerne den Goodreader auch zum Testen, aber so in diesem App Store, da kannst du ja nicht testen, da musst du immer gleich kaufen. So, und der Goodreader kann halt keine PDFs erstellen. Ne? Das wäre jetzt nicht das Ding. Ich könnte ja ein PDF am Rechner machen aus einem Chart und es dann im Goodreader mit Notizen versehen. Naja, also da bin ich noch ein bisschen unschlüssig und wenn von euch einer da Tipps hat oder vielleicht auch irgendwas benutzt, um Strickcharts auf einem Tablet oder so anzustreichen, dann freue ich mich über Tipps. Okay, jetzt kommen wir aber zum Featherweight Cardigan, den ich gerade auch hier stricke beim Podcasten. Und zwar habe ich ja schon Maschenproben dafür gestrickt und dann lagen die halt erstmal 2 Wochen rum, weil ich die an, ja, ich musste mich erstmal vermessen lassen. Ich habe ja dieses Buch Little Red in the City und da ist so eine Anleitung, sich selbst auszumessen oder besser das zu tun zu lassen, weil wenn man sich selbst macht, dann kann man oft gerade am Rücken arbeiten, ist schwierig und das ist besser, wenn es eine zweite Person macht. Dann habe ich meinen Partner und Mitbewohner darum gebeten und das wurde dann gestern, haben wir das gemacht und dann habe ich gestern die nötigen Berechnungen ausgeführt und habe dann mich entschieden, die dritte Größe vom Featherweight Cardigan zu stricken und habe den jetzt einfach mal angeschlagen und fange jetzt gerade an damit. Es gibt sich ein Problem Und zwar, also das Problem mit dem Farbverlauf habe ich ja schon in einer früheren Folge besprochen. Da bin ich jetzt ganz locker und mache es einfach, wie es kommt. Ich stricke das jetzt einfach mit dem blauen Garn an und guck mal, wie ich das mit den Ärmeln dann mache, wie weit das reicht und so weiter. Und das zweite Problem ist, dass meine Oberarme dicker sind im Verhältnis zu meinem Oberkörper, als die Größe das angibt. Und ich möchte jetzt nicht eine größere Größe stricken, nur um meinen Oberarm mehr Platz zu gewähren. Also ich will jetzt nicht, dass der Cardigan an meinem Oberkörper so rumschlabbert, nur damit meine Oberarme reinpassen. Und da würde es sich halt jetzt anbieten, die Ärmel etwas größer zu machen und den Cardigan so, wie es da steht. Und ich habe jetzt mich entschieden, die dritte Größe zu stricken. Bei den Ärmeln bräuchte ich aber 6 Maschen mehr. Das ist dann die vierte Größe. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das so richtig machen soll, ob ich das bei den Raglan-Zunahmen einfach ob ich da einfach 6 Maschen mehr irgendwie mit reinmogeln soll, dass die Ärmel einfach mehr Maschen haben, als es da steht. Und die Vorder- und Rückseiten haben halt dann die Maschenzahl, die da steht. Und ich denke, so mache ich das dann auch. Dann soll es eigentlich hinhauen. So, ich habe ja noch nie Raglan von oben gestrickt. Und ich habe mal eine raglanförmige Jacke, nämlich den Ribby Cardi gestrickt, aber der wurde in Teilen gestrickt und danach zusammengenäht. Und der hat eine sehr, sehr schöne Passform, meiner Meinung nach. Und da hat halt einfach die Form so gepasst, wie es da stand. Da habe ich aber auch, weiß ich gar nicht mehr, ob ich da einfach nach meiner Bast gegangen bin oder wonach ich da gegangen bin. Sollte ich mal vielleicht in die Notizen zum Ribby Cardi gucken. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Featherweight Cardigan. Und er ist also erstmal relativ mindless zu stricken. Ich muss nur halt darauf achten, dass ich immer einen Strich mache, wenn ich eine dieser Repeats gestrickt habe, weil sonst muss ich dann immer Maschen zählen und ich hasse Maschen zählen. Jo. Ich wollte dieses Garn eigentlich schon für mein Projekt 2013. Da wollte ich halt irgendwie einen Pulli oder eine Strickjacke aus diesem Garn machen. Das ist so ein Farbverlaufsgarn, was ich bei der Tour de Vlies 2012 gesponnen habe. Es ist irgendwie leider nicht ganz gleichmäßig, also das. Die Stränge, die ich zuerst gesponnen habe, sind Sockenwollstärke und die Stränge, die ich zuletzt gesponnen habe, sind eher so sechsfädige Sockenwolle, aber auch nicht ganz. Also es ist so durchwachsen. Und jetzt stricke ich das dickere Garn da oben hin, wo der Schulterbereich ist, und das dünnere Garn kommt dann unten hin, damit der Kadi sich da nicht so aushängt. Ja. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, aber ich sehe es mal locker. Ja, dann habe ich noch ein Mindless-Projekt angeschlagen, was klein ist und transportabel. Und das sind die Socken Rivers and Rocks von Kate Knuff, also Knuff geschrieben. Vielleicht heißt sie Kate Knuff, weil KN wird ja nur wie N ausgesprochen im Englischen oft. Und das sind eigentlich so männertaugliche Schmalspursocken. Also es sind eigentlich glattrechte Socken, an deren Seiten so ein ja auch so ein Traveling Stitches Muster angebracht ist. Ist ganz, ganz nett, gefallen mir gut. Und ich benutze dafür eine Opal-Sockenwolle in Grün mit grünen und roten Sprenkeln. Und die hat mir die liebe Avitol geschenkt, weil ich ihr eine Spindel repariert habe. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Spinnen. Ja, ich habe eigentlich gerade kein. Ich habe ein Spinnprojekt gerade, das ist so Shetland-Wolle, Tussa-Seide, aber das hatte ich vergessen bei meinen Nichten. Und dann spinne ich gerade rum an einem naturfarbig weißen Alpaka. Und was ich fertig gekriegt habe, ist ein Blue-Faced Leicester Tusser Seide Kammzug von Dibadu. Den habe ich schon länger fertig gesponnen gehabt. Dann hatte ich einen Zwirnball gewickelt. Und den habe ich dann die letzten Wochen zu Ende gezwirnt und habe einen Strang gewickelt. Und jetzt muss ich noch ein Etikett machen, die Lauflänge ausrechnen, wiegen und einpflegen bei Ravelry. Ah, eingepflegt ist es schon als Spinnprojekt, aber ich glaube, ich habe es noch nicht als beendet markiert. Hat total Spaß gemacht zu spinnen. Das ist eine sehr schöne Farbe, so Herbstfarben, Strohfarben. Und es hat, ach nee, die Lauflänge habe ich schon ausgerechnet, steht hier ja. Die hat 550 Meter auf 100 Gramm. Und es scheint jetzt gerade so ein bisschen eine Standardlauflänge für weniger als Sockenwollstärke bei mir zu sein. Also ich hatte mal, dass meine ganzen immer 700 Meter auf 100 Gramm gekriegt haben, meine Lace-Garne, aber im Moment bin ich wieder ein bisschen dicker geworden in meinem Standard-Spinn-Ding. Und ich finde sie eigentlich, sind die Garne gar nicht dicker vom Durchmesser, obwohl sie kürzer sind. Und ich glaube, vielleicht liegt es das daran, dass ich aufgehört habe, from the fold zu spinnen, also aus der Falte, und eigentlich jetzt gerade fast nur noch vom Ende weg spinne. Und from the fold ist ja so eine Technik, wo du trotzdem, dass du einen Kammzug hast, kannst du das halt dann relativ fluffig und wohlen spinnen. Und wenn du das dann vom Ende spinnst, dann wird es halt mehr worsted-mäßig und dadurch erhöht sich die Dichte und das Gewicht des Garns und dann kriegt man halt auch nicht mehr so viel Lauflänge raus. Also ich denke mal, dass darin die Ursache liegt. Plus, dass ich vielleicht einfach auch nicht so die extrem, extrem dünn Spinnerin bin. Ich kann es machen, wenn ich möchte, kann ich sehr dünn spinnen, da komme ich auf zweifädig für 1000 Meter 100 Gramm kriege ich hin. Aber es ist nicht so mein Steckenpferd. Also wenn ich so entspannt und ohne Nachdenken vor mich hinspinne, komme ich halt auf diese 500 bis 600 Meter pro 100 Gramm. Ja, und jetzt geht's noch mal kurz um Spindeln. Und zwar muss ich einen früheren Tipp, den ich gegeben habe, muss ich relativieren. Ich habe ja schon erzählt am Ende vom Stricksegment, dass die Avitol, das ist eine Berliner Spinnerin und Strickerin, die auch in unsere Spinngruppe mal gekommen ist und hoffentlich auch öfter kommt. Schönen Gruß an dich, falls du das hörst. Die hat mir ihre Spindel zur Reparatur gebracht und diese Spindel, sie hatte einen Hakenbruch. Und die Spindel hatte einen Schraubhaken gehabt, also so solche Schraubhaken, wie man sie manchmal auch im Baumarkt kaufen kann. Und diese Schraubhaken, hatte sich verbogen und sie hat den rausgedreht aus der Spindel, wieder gerade gebogen und dann wieder reingedreht. Und dann ist der Schraubhaken super doof abgebrochen, nämlich dass der so 2, 3 Millimeter im Schaft ist er abgebrochen und dann steckte halt der Rest des Metalls da drin und es gab überhaupt keine Chance, das rauszubekommen, außer den Schaft mit einer Bohrmaschine, mit einem Metallbohrer den Rest rauszubohren. Also ich habe das gemacht mit einer Standbohrmaschine. Ich kam mir vor wie eine Zahnärztin, wenn die da so die alten Füllungen rausbohrt aus dem Zahn. Also es war wirklich Millimeterarbeit und erforderte Geduld. Aber es hat wirklich geklappt auf die Dauer. Es war super. Und dann habe ich da einen Haken eingebaut, wie ich die baue. Aus einem Schweißdraht mache ich die immer, weil ich einfach kein besseres Material gefunden habe bis jetzt. Was mir auch empfohlen wurde, ist abgemantelter Zaundraht. Der soll auch sehr stabil sein. Da muss ich mal gucken, ob ich sowas kriege, ohne dass ich gleich eine halbe Rolle Maschendrahtzaun kaufen muss. Aber das klingt auch gut. Also, ich habe ja jetzt auch eine Bosworth-Spindel und der Bosworth-Draht ist ein ganz toller. Der ist nicht übermäßig dick, aber sehr stabil. Der hält so viel aus und er ist trotzdem flexibel genug, um halt Verbiegen auszuhalten, ohne dass es zerbricht. Genauso ist diese Haken von IST Crafts aus England. Die haben auch solche. Also es sieht fast aus wie der Bosworth-Draht. Dann habe ich mal eine Spindel von Spanish Peacock. Da hatte eher sowas, was aussieht wie mein Schweißdraht von der Dicke her, ist aber vermessingt. Dann hatte ich mal eine Spindel gehabt von Kiki aus Ravelry und die hat praktisch fast einen Draht, der aussieht wie der Bosworth und die ist Optikerin und sie schrieb, dass sie an dieses Material als Optikerin rankommt und ich wüsste echt gerne, wie ich da auch drankomme, weil es ist super. Aber ja, der Schweißdraht ist auch echt okay. 1,5 Millimeter, der ist wahnsinnig stabil, der verbiegt sich nicht. Und wenn er sich doch mal verbiegt, dann hält er einige Richtungen wieder aus, bevor er kracht. Und ich weiß, dass es auch labilere Haken gibt, zum Beispiel die Golding-Haken sind sehr verbiegefreundlich und die Kundert-Haken. Und Mattes, die in Deutschland sind, die hatten früher auch Drahthaken, was war ein ganz, ganz feines Drähtchen, was sich schnell verbogen hatte. Und ja, aber so diese stabilen von Bossis, IST oder von Kiki, da geier ich immer noch nach, dass ich wissen will, was das ist. Naja, jedenfalls Schraubhaken und Drahthaken. Also ich habe mal den Tipp gegeben, dass der Haken von der Spindel nochmal fein getunt werden kann, nämlich so, dass die Spindel absolut zentriert läuft. Dazu gibt es einen Link, den stelle ich euch in die Shownotes nochmal, nämlich von Hatchtown Farm. Und der nennt sich, der Link, der Text heißt Spindlehook Tuning. Und da wird das so ein bisschen erklärt, was ist denn ein Schwerpunkt, wie mache ich das, dass die Spindel genau im Schwerpunkt sich dreht. Und Hatchtown Farm will halt darauf hinaus, dass die Spindel am ruhigsten läuft, wenn nicht der Haken genau im Schwerpunkt ist, sondern das Garn, weil die Spindel hängt ja am Garn. Und der Haken ist dann, wenn ich zum Beispiel das Garn von links nach rechts durch den Haken führe, dann muss der Haken links vom Schwerpunkt sitzen, sodass das Garn genau im Schwerpunkt nach oben kommt. Wenn ich das Garn von rechts nach links durch den Haken zu führen gewöhnt bin, dann muss der Haken rechts vom Schwerpunkt sitzen. Und ich habe dann nach diesem Lesen von dem Link von Hatchtown habe ich halt begonnen, meine ganzen Spindelhaken zu tunen und ich habe damals Eigenbauspindeln gehabt und habe da auch Schraubhaken für benutzt. Und nachdem mir der erste Schraubhaken, da habe ich mich so, also da bin ich mit einer Spindel nicht zu Rande gekommen. Also ich habe die halt getunt und habe überbogen, habe dann wieder zurückgetunt und ich habe halt einfach beim Tunen zu viele Biegungen gebraucht, dann ist der Haken abgebrochen auch. Und danach habe ich das zum Anlass genommen, vom Schraubhaken als solchem abzukommen. Ja, das war, und ich kann inzwischen auch die Haken viel besser biegen. Also ich gucke erstmal Augenmaß, sieht der Faden so aus, als ginge er genau mittig hoch? Ja oder nein? Und wenn nein, dann mache ich es erstmal nach Augenmaß so, dass er genau mittig hoch geht. Und dann wird natürlich noch eingesponnen. Also wenn die Spindel dann nicht genau ruhig und rund läuft, dann wird noch mal ein paar Millimeter, dann wird noch mal ein halber Millimeter nachjustiert und geguckt, dass es dann wirklich super rund läuft. Und diese Sache zu machen, die solltet ihr wirklich nur machen, wenn eure Spindelhaken aus einem Material sind, was das zulässt. Also Schraubhaken, nein, nein, nichts dran machen. Es ist gefährlich, die können abbrechen und wenn die runterfallen und der Haken ist doch mal verbogen, dann nicht wieder gerade biegen und wieder einsetzen, sondern den Haken wegwerfen und einen neuen reindrehen. Man kann die kaufen im Baumarkt, also manche haben es nicht, manche haben sie. Und wenn man jetzt im Baumarkt keine findet oder man möchte einen Drahthaken, dann kann man sich einen eigenen relativ einfach bauen. Dazu ist nicht viel nötig. Und zwar braucht man eine Bohrmaschine, einen 1,5 mm dicken Bohrer. Es gibt die, glaube ich, nur als Metallbohrer. Als Holzbohrer habe ich die nicht gefunden. Dann einen 1,5 mm dicken Draht. Ich habe autogen Schweißdraht benutzt. Dann eine Multizange zum Abzwicken oder eine Kneifzange. Eine Juwelierzange, das sind diese Zangen, deren Nase sozusagen rund ist und nicht eckig. Holzleim oder Sekundenklebergel und eine Metallfeile. Ich bohre halt in das Loch, was der Schraubhaken hinterlassen hat, mit dem 1,5 mm Bohrer ein Loch rein. Und das Loch setze ich so 2 Zentimeter tief. Ich weiß echt nicht, wieso ich immer einen Frosch im Hals kriege beim Podcasten. In dieses 2 Zentimeter tiefe Loch stecke ich dann mit der Zange den Draht rein und dann nehme ich die Juwelierzange und biege die schon mal vor zu einem Haken und schneide mit der Multizange den überstehenden Rest des Drahts ab. Dann ziehe ich den Haken nochmal aus dem Loch raus. Dann nehme ich die Metallfeile und feile das abgezwickte Ende des Metalls schön ab, dass es nicht irgendwie das Garn zerspreiselt oder die Finger verletzt. Und dann nehme ich Leim und fülle das Loch mit Leim und dann nehme ich noch mal eine Zange, damit es geht wohl sowohl mit der Multizange als auch mit der Juwelierzange und stecke den Drahthaken in das mit Leim gefüllte Loch und dann lasse ich den Leim an die angegebene Zeit, die steht meistens auf der Leimverpackung, die der braucht, lasse ich dann abbinden. Wenn das alles getrocknet ist und fest ist, dann wird der Haken noch getunt. Das heißt, ich stelle den mit der Juwelierzange so ein, dass er genau mittig sitzt, beziehungsweise dass das Garn mittig hängt. Und wenn ich das für jemand anderen mache, dann frage ich die Person, wie ihre Spinngewohnheit ist, also in welche Richtung sie den Faden durch den Haken zieht, weil ich den dann entsprechend justiere. Wenn die das nicht weiß, dann mache ich den Haken genau in den Schwerpunkt, dann ist halt das Garn nicht zentriert, aber es ist meistens so gering, man merkt es gar kaum. Und wenn ich es für mich mache, dann weiß ich ja, wie ich spinne und dann richte ich den Haken für mich ein, so dass ich dann die super zentrierte Spindel habe. Wenn ich jetzt statt dem Holzleim das Sekundenklebergel benutze, dann brauche ich natürlich nicht so lange zu warten, bis es abbindet. Das ist ja Sekundenkleber. Abraten würde ich von klarem Sekundenkleber, also ohne Gelfunktion, weil dieser normale Sekundenkleber, der trocknet sehr spröde auf und wenn man dann nach dem Aushärten noch rumtunt, dann kann es halt passieren, dass der Haken sich wieder löst und sich dann im Schaft wieder rumdreht. So, das hatte ich auch eine Weile gemacht, einfach mit Sekundenkleber. Und da fand ich das Ergebnis nicht überzeugend. Und außerdem finde ich, hinterlässt der Sekundenkleber Flecken auf dem Holz. Während Holzleim ist ja für Holz gemacht und der ist ja auch so gemacht, dass er sozusagen transparent auftrocknet und einfach so gut wie keine Flecken macht. Ja, und das Sekundenklebergel lässt sich halt genau dorthin bringen, wo es gesetzt ist, wo es zum Einsatz kommt. Da wird es nicht so flüssig und fleckt nicht rum und es trocknet halt nicht glashart und spröde, sondern es trocknet leicht elastisch und dadurch bleibt der Haken auch besser fixiert. Ach, jetzt bin ich aber, glaube ich, durch mit dem Thema. Und jetzt kommt wieder noch ein längeres Thema, was ich mal versuche, nicht so lang abzuhandeln. Und zwar haben wir es wieder voll mit der Ökologie, nämlich in der urbanen Selbstversorgung. Und zwar hatte ich ja schon mal eine Serie über den Weltagrarbericht gemacht und da ging es dann auch mal um Wasser und um Wassersparen. Und da kam ich ja zu dem Ergebnis, dass wenn ich jetzt im Haushalt Wasser spare, dass das außer für meinen Geldbeutel überhaupt nicht niemandem ökologisch irgendwas nützt. Weil das meiste Wasser in Deutschland wird nicht von Privathaushalten verbraucht. Und selbst wenn alle Privathaushalte 80% ihres Wassers sparen, da bist du immer noch im Promillebereich der Gesamtreduktion des Gesamtwassers. Das ist echt der Irrsinn, was die Industrie an Wasser durchzieht. Und da haben wir einfach überhaupt kein Waagschalengewicht als kleine PrivatverbraucherInnen. Wir können trotzdem tierisch viel Wasser sparen und zwar in Form von virtuellem Wasser. Und das ist Wasser, was für uns verbraucht wird in wasserarmen Regionen, zum Beispiel in Wüstenregionen oder in heißen Ländern, die bewässern. Und es ist inzwischen so, dass dadurch, dass wir halt so im Winter alle möglichen Gemüse ganzjährig essen wollen, dass dann in manchen Regionen Gemüse und Getreide angebaut werden, die dort eigentlich gar nicht wachsen. Und dass dort dann tierisch bewässert wird, dass dann der Agrobusiness den Menschen, die dort leben, tatsächlich das Wasser abgrast, absaugt und dass irgendwie ganze Regionen ausgeplündert werden. Also es geht da nicht nur um Cola-Fabriken, die indischen Kleinbäuerinnen ihre Brunnen trockenlegen, sondern es geht halt auch um sowas wie Gemüse. Es ist nicht immer so Cola böse, Gemüse immer gut, sondern manchmal ist Gemüse auch ganz schön doof. Ja, ich kam da drauf, weil gestern lief im Fernsehen die Sendung Da wird mir übel auf ZDF Neo und da ging es um die ägyptischen Bio-Kartoffeln, wo 1 Kilo Kartoffeln mit 500 Liter Wasser bewässert wird. Also wirklich ein einziges Kilo, 500 Liter. Da musst du lange dran ransparen, um dieses Wasser zu Hause anderweitig einzusparen. Also wirklich lange. Und sind einfach ganz schöne Dimensionen. Also wo du dann wirklich 500 Liter Wasser verbrauchst mit dem Kauf von 1 Kilo Kartoffeln. Und ich dachte mir, das wäre so ein Thema, was ich mal wieder bringen könnte, so zum Auffrischen für diejenigen, die meine alten Folgen kennen und entschuldige ich mich dann für die Wiederholung. Aber es gibt auch ein bisschen was Neues, nämlich einen Link. Und zwar gibt es so eine Seite, die nennt sich virtuelleswasser.de. Das wird geschrieben virtuelles-wasser.de. Und der Untertitel ist Weniger Wasser im Einkaufskorb. Und es geht halt wirklich darum, was die Waren, die Leute kaufen, an Wasser verbrauchen in der Herstellung. Da geht es halt nicht nur um Gemüse, sondern es geht auch um Kleidung und um eigentlich alles. Ich habe mir aber jetzt nur mal Gemüse und Getreide angeguckt, weil es halt um diese Kartoffeln ging. Und auf der Seite stand, dass die Wassereffizienz bisher nicht als Biokriterium gesehen wurde. Und deswegen kann man bei Wassereffizienz oder diesem sogenannten Wasserfußabdruck leider nicht davon ausgehen, dass Biogemüse auch ökologisch produziert wird. Ich persönlich glaube, es liegt halt daran, dass diese Biozertifizierung einfach ein Kind ist des mitteleuropäischen Hippie-Öko-80er, 70er, 80er-Jahre-Tums. Und die konnten halt dann einfach nicht über ihre eigene Klimazone hinausdenken, beziehungsweise vielleicht war es für die auch unvorstellbar, dass Bio mal so ein Business wird, was sich internationale Konzerne dran beteiligen. Und haben sich dann halt auch nicht mit der Problematik vom internationalen Globalkapitalismus so richtig nicht darauf eingestellt, so. Vielleicht haben sie auch gedacht, Bio muss auch regional sein, weil sonst macht es keinen Sinn. Auf jeden Fall ist diese Wassereffizienz in den gängigen Bio-Richtlinien nicht berücksichtigt. Und dann kann es halt hinkommen, dass es Bio-Kartoffeln aus Ägypten gibt, die sehr unökologisch sind, eben weil diese Wassereffizienz nicht beachtet wird. Und was ich auch halt immer sehr wichtig finde, ist nicht nur ökologisch zu denken, sondern auch sozial zu denken. Und virtuelleswasser.de schreibt jetzt nur über den Bio-Öko-Aspekt, aber nicht über den sozialen Aspekt. Es wird erwähnt, eben was ich vorher schon sagte, dass die Wasserressourcen von ganzen Regionen ausgeplündert werden. Und das ist dann wieder der soziale Aspekt, weil natürlich Menschen, also der Zugang zu Wasser sollte ein Menschenrecht sein. Und es sollte nicht sein dürfen, dass arme Menschen dann kein Wasser mehr haben, weil das durch sogenannte Cash Crops einfach die Ressourcen ausgeplündert werden. Ja, von daher gibt es bestimmte Tipps zum Wassersparen durch Gemüseeinkauf und die habe ich von der Seite virtuelleswasser.de einfach so übernommen. Und das sind die Tipps, keine nordafrikanischen Kartoffeln kaufen, sondern lieber nach Lagerkartoffeln suchen. Manche Läden haben leider keine Lagerkartoffeln mehr im Angebot, weil sie halt dann gleich auf irgendwie Importkartoffeln, weil die halt schöner sind und keine Schrumpelstellen haben. Aber wenn ihr Lagerkartoffeln bekommen könnt, dann nehmt die. Und der zweite Tipp ist, mediterranes Gemüse sollte saisonal gegessen werden, also nicht den ganzen Winter Tomaten, Zucchini, Gurken und Paprika essen, sondern das eher Kohl, Lauch, Möhren, Pastinaken, Rote Beete, Schwarzwurzeln, sowas essen. Es ist sehr vitaminreich, also Kohlarten haben total viel Vitamin C, man braucht nicht im Winter unbedingt Sommergemüse essen und kann sich trotzdem mit Vitaminen versorgen. Ja, und dann kommen wir nochmal zum Getreide. Und da erinnere ich mich nochmal kurz an diese drei Wasserkategorien. Blaues Wasser, grünes Wasser, graues Wasser. Blaues Wasser ist Wasser, was in Reservoirs ist, also zum Beispiel in Flüssen, Seen, in Wassertanks, auch in der Leitungswasser ist auch blaues Wasser, Meerwasser, alles blaues Wasser. Grünes Wasser ist das Wasser, was auf das Land fällt, was sozusagen im Boden gespeichert ist, also die Niederschläge. Das ist deswegen grün, wahrscheinlich weil es halt auf die grünen Pflanzen fällt oder weil es halt in den Pflanzen, als grüne Pflanzen sichtbar wird. Und graues Wasser ist verschmutztes Wasser, also was zum Beispiel bei der Wasserbilanz wichtig ist, wie viel blaues Wasser wird verbraucht, wie viel grünes Wasser wird verbraucht und wie viel graues Wasser entsteht. Und da habe ich dann nochmal beim Getreide geguckt und da gibt es zum Beispiel beim Weizen eine sehr gute Wasserbilanz, was die zusätzliche Bewässerung angeht. Also in Deutschland wird Weizen zum Beispiel nur mit grünem Wasser angebaut. Es gibt keine zusätzliche Bewässerung, aber es wird sehr verschmutzt. Also der Weizenanbau erzeugt, verschwendet 187 Liter pro Kilo Weizen an Wasser, weil so viel Wasser durch den Anbau von einem Kilo Weizen verschmutzt wird, also durch Düngemittel wahrscheinlich hauptsächlich und auch durch Gifte. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, ist Bio-Weizen absolut sinnvoller, weil der einfach weniger graues Wasser erzeugt und viele ja, konventionelle Bauer, BäuerInnen würden dann sagen, ja, die Bios mit ihrem Tierdünger, das ist dann verschmutzt ja auch total das Wasser und wir haben früher auch ganz viel verschmutzt. Aber ich glaube das eigentlich nicht. Also die Biobauern, BiobäuerInnen, die ich kenne, da geht's, die müssen ja auch diese Gülleverordnung und an den ganzen Gewässerschutz einhalten und die müssen halt das Unkraut anders regeln, als mit das halt niederzuspritzen mit Giften und die müssen halt auch mit Schädlingen anders umgehen. Die machen Fruchtwechsel, Bodenpflege, die machen eigentlich viele Sachen. Und es ist nicht einfach so, dass die Bios mit Tierscheiße alles auf Wettmachen, was sie dafür nicht an Kunstdünger benutzen, sondern die haben halt die haben halt andere Methoden und dadurch muss einfach weniger verschmutztes Wasser entstehen. Was halt auch ganz interessant fand, war Reis, das ist ja auch ein Getreide und Reis ist, da ist es ökologisch am sinnvollsten, Reis zu kaufen, der aus Monsunländern kommt, weil der Reis aus Monsunländern, der muss halt auch viel weniger bewässert werden. Und der wird zwar auch, glaube ich, stark bewässert, aber dadurch, dass halt der Monsun ist, dadurch braucht es ganz wenig Wasser, was dann abgegraben wird, sondern das fügt sich in den natürlichen Wasserkreislauf halt super ein. Also zum Beispiel Reis aus Thailand ist viel besser als Reis aus Marokko. So, und das war's auch vom. Nee, das war's noch nicht so ganz. Deswegen habe ich, da komme ich jetzt noch zum Thema, dass. Oh, jetzt habe ich mich verzettelt. Egal, also ich wollte da ein bisschen überleiten. Zu was ich gerade toll finde und das ist ein bisschen flexitarisch veganer sein als vorher. Ich bin nicht vegan, also ich bin Vegetarierin, auch nicht 100 pro, aber fast eigentlich so gut wie. Und ich bin ein bisschen weniger vegetarisch und ein bisschen mehr vegan geworden, weil neulich hatten wir im Hangout darüber gesprochen, dass das mit der Milchwirtschaft auch für die Kühe eigentlich doof ist, weil die dann immer kalben müssen und die Kälbchen denen immer weggenommen werden. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, naja, eigentlich wäre es dann moralisch schon sinnvoll, den Milchkonsum runterzufahren. Und jetzt habe ich das tatsächlich gemacht und benutze mehr Milchalternativen. Und das ist zum Beispiel, was ich gerne mag, im Gegensatz zu Elke, ist der Soja-Reis-Drink vom Aldi. Der ist Elke zu süß, ich mag es aber ein bisschen süß. Dann mag ich den Provamel-Soja mit Calcium und den Haferdrink von Provamel finde ich auch toll. Und den Mandelmilch auch, aber die ist echt schweineteuer. Von daher halte ich mich an Soja und Hafer eigentlich hauptsächlich. Ja, da gab es bei dem Veganen, das hängt dann mit dem vorherigen Thema schon ein bisschen zusammen, weil manchmal ist es leider nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, vegan sein ist ökologisch sinnvoll und Punkt, weil es gerade scheint mir, dass die ganze Agrarwirtschaft viel komplexer geworden ist, als es als es früher noch war, so dass es nicht mehr so einfach ist. Ja, vegan ist immer öko und vegan ist immer besser. Und Tiere essen ist immer doof. Wobei zum Beispiel vegetarisch essen ist halt auch für die Wasserbilanz vom Weizen total gut, weil viel Futterweizen wird importiert aus wasserarmen Regionen, wo halt dann auch wieder mit Weizenbewässerung das dortige Wasser verschwendet wird und den Leuten dann halt auch fehlt. Aber zurück zum vegetarisch, vegan, bla bla bla. Da gab es halt neulich auf Facebook so ein Text, wo dieser vegane Koch Attila Hildmann angegriffen wurde dafür, dass er Flexitarismus propagiert und sagt, naja, er findet diese fanatischen Veganer doof und er findet es auch okay, wenn man nicht komplett vegan ist, aber veganer als vorher und jeder vegane Tag ist doch super und dem Tier ist es doch egal, ob es aus moralischen Gründen oder aus Lifestyle-Gründen nicht gegessen wird. Und dann denke ich mir, okay, so der Typ mag ja kritikwürdig sein oder so, aber ich denke mal, durch seine coolen Trendbücher hat er wahrscheinlich mehr Leute zum Veganismus gebracht als so Moralveganer mit ihren 1000 erhobenen Zeigefingern. Und ich habe dann auch immer das Problem, ich finde ja so aus moralischen Ökogründen, also ich bin vegetarisch oder vegan aus moralischen und Ökogründen und es ist mir auch irgendwie sympathisch, dass man sozusagen moralisch korrekt versucht zu leben und sich halt einen Kopf zu machen und seine Prinzipien zu haben. Aber es ist auch so ein bisschen Augenwischerei. Also wenn ich zum Beispiel vegan bin und dann nicht auf das virtuelle Wasser achte oder irgendwie Produkte kaufe, Plastiksachen, die statt Leder, wo dann bei der Herstellung der Plastik, Leute unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten und da total die Umwelt zerstört wird, dann denke ich mir halt auch, es ist dann nur noch beschränkt, sinnvoll, also das muss irgendwie ganzheitlicher gesehen werden und nicht sich so ein moralisches Freikärtchen durch Vegansein kaufen. Huhu, für mich muss kein Tier sterben und darauf halt dann scheißen, dass Menschen leiden, die Umwelt leiden und dann sterben ja wieder Tiere dadurch, dass wenn zum Beispiel Lebensräume zerstört werden und so. Ja, also das würde ich echt ein bisschen ganzheitlicher betrachten und dann ergibt sich schnell so das Ergebnis, du kannst es halt einfach nicht 100 pro richtig machen. Und jetzt so diese 100 pro VeganerInnen, die denken, bei mir kommt halt noch nicht mal ein Tropfen Honig irgendwo hin, sonst bla bla. Das ist für mich so, ich suche mir so einen Ausweg, so dann bin ich wenigstens auf einem Gebiet 100 pro. Aber dass mein restlicher Konsum auch Leiden verursacht und dass ich einfach nicht 100 pro sein kann. Das ist eine Tatsache, finde ich, die ist einfach nicht auszublenden so und das soll kein Argument dafür sein, jetzt nicht vegan zu sein oder sich nicht zu bemühen, sondern halt sich nicht in der Illusionen zu wiegen, weil ich mich für eine Sache 100 pro bemühe, habe ich jetzt irgendwie ausgesorgt und jetzt alles schick. Ja, das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort für das Segment, das so ein bisschen verschmolzene urbane Selbstversorgungs- und was ich gerade toll finde, Segment. Und dann habe ich noch ein kleines Teechen und einen kleinen Tipp fürs Internet und dann bin ich auch schon weg. Ich trinke gerade einen Schwarztee von Kapper und das ist so ein Öko-Schwarztee im Teebeutel. Den hat mir auch die Avitol geschenkt fürs Spindelreparieren. Schmeckt lecker. Ich bin jetzt nicht so der Tee-Freak, also bei Schwarz- und Grüntees kann ich euch jetzt keine Gourmet-Ratschläge geben, aber ich kann nur sagen, mir schmeckt's. Und die Packung ist sehr schön designert. Das Auge kauft ja mit, ne? Dann kommen wir noch schnell zum Tipp fürs Internet. Und zwar habe ich neulich festgestellt, dass mein Facebook ein neues Layout hat und seitdem nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe einen älteren Firefox und ich kann keinen neueren haben, weil mein Betriebssystem verträgt den neuen Firefox nicht mehr und ich müsste dann erstmal alles aufrüsten und so. Das kostet dann wieder Schweinegeld. Also habe ich jetzt erstmal nix. Da hat mir die Morgi ein Add-on zum Firefox empfohlen namens Social Fixer. Und wenn man das installiert, dann kann man bei Facebook ganz toll viele Sachen einstellen, die sonst nerven. Und gleichzeitig funktioniert die Seite trotz des neuen doofen Layouts wieder richtig toll in meinem alten Browser. Also ich danke dir, liebe Morgi, für den Tipp. Und alle, die das Problem haben, die können es dann auch hoffentlich auch so lösen. Ich stelle den Link dann auch in die Shownotes rein. Ja, und damit war es das für heute. Ich habe es doch geschafft, bei einer Stunde zu enden, obwohl das viel, viel Geschwafel war mit dem ganzen Wasser und dem ganzen Spinnen und dem Featherweight Cardigan und dem PDF-Reader. Also es war echt viel zu labern. Und wer es bis hierhin ausgehalten hat, zu denen möchte ich sagen, habt eine wunderschöne, faserverrückte Zeit und stricken ohne Tränen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strickcommunity Ravelry.com. Wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.